DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann herzlich willkommen. Mitspracherecht. Der EuGH stärkt die nationalen Parlamente in der EU-Handelspolitik. Konsequenzen, die Lehren aus dem weltweiten Cyberangriff vom Wochenende. Krisenherd. Italien sorgt an den Finanzmärkten für Sorgenfalten und Containerriese. In Hamburg ist eines der größten Frachtschiffe der Welt zu Gast. Es ist ein Urteil mit Signalwirkung und ein herber Rückschlag für die EU-Kommission unter Jean-Claude Juncker. Der Freihandelsvertrag der EU mit Singapur muss von den nationalen Parlamenten der EU-Mitgliedstaaten abgesegnet werden, denn er greift teilweise in deren Souveränitätsrechte ein. Ralf Siener mit den Hintergründen zum Urteil und zur Begründung der EuGH-Richter.
EU-Commissioner for Trade Cecilia Malmström, you're here in Singapore today.
Als Junckers Handelskommissarin Cecilia Malmström im März Singapur besuchte, da zeigte sie sich noch optimistisch, dass das Freihandelsabkommen der EU mit dem Stadtstaat schon bald in Kraft tritt. Doch nach der heutigen EuGH-Entscheidung ist völlig offen, ob und wann der EU-Vertrag mit Singapur, dem größten Wirtschaftspartner Europas in Südostasien, wirksam wird.
The free trade agreement between the European Union and the Republic of Singapore.
Für die EU geht es bei diesem Freihandelsvertrag um den Zugang zum ASEAN-Markt mit 600 Millionen Konsumenten. Die Europäische Union ist Singapurs drittgrößter Handelspartner. Über 10.000 europäische Firmen haben Niederlassungen in dem Stadtstaat. Singapur ist für viele dieser Firmen der Brückenkopf für Südostasien. Die EU ist der größte ausländische Direktinvestor in Singapur und der Stadtstaat ist seinerseits der zweitwichtigste asiatische Investor in der EU. Um diese Investitionen beider Seiten zu schützen, sieht das Freihandelsabkommen mit Singapur ein Schiedsverfahren vor, wenn es zum Streit zwischen den Geldanlegern und den am Freihandelsvertrag mit Singapur beteiligten EU-Staaten kommt. Doch diesem Staat-Investor-Schiedsverfahren müssen die nationalen Parlamente in der EU laut Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes zustimmen. Die Begründung der Richter in Luxemburg: durch den im Singapur-Freihandelsvertrag festgelegten Mechanismus zur Streitbeilegung wird den nationalen Gerichten der einzelnen EU-Staaten Kompetenz entzogen. Und diesem Entzug von juristischer Zuständigkeit müssen die nationalen Parlamente zustimmen. Schiedsgerichtsverfahren können nicht einfach von der EU-Kommission ausgehandelt und vom Europäischen Parlament und den EU-Regierungen beschlossen werden. Außerdem spielen in dem EU-Freihandelsvertrag mit Singapur Regelungen für ausländische Direktinvestitionen eine wichtige Rolle. Auch bei diesen Regelungen haben die nationalen Parlamente ein Mitbestimmungsrecht. Für die EU-Kommission ist das heutige Urteil die zweite Handelsniederlage. Bereits bei den erbitterten Auseinandersetzungen um das Freihandelsabkommen mit Kanada sah sich EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker entgegen seiner eigentlichen Überzeugung wegen des massiven politischen Drucks gezwungen, CETA als sogenanntes gemischtes Abkommen einzustufen, das der Zustimmung der nationalen und regionalen Parlamente bedarf. Das Parlament der belgischen Wallonie drohte mit einem Veto. Und es ist weiterhin offen, ob alle CETA-Bestandteile jemals in Kraft treten. Nach dem heutigen EuGH-Gutachten werden in Zukunft die nationalen Parlamente über das Schicksal aller Freihandelsabkommen entscheiden, ob es um das zukünftige Abkommen mit Großbritannien nach dem Brexit geht oder um einen Freihandelsvertrag mit den USA. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein nationales oder ein regionales Parlament in Europa ein Veto einlegt, ist groß. Die Freiheit der EU, Freihandelsverträge auszuhandeln, ist fortan begrenzt. Die nationalen Regierungen haben das entscheidende letzte Wort. Die Briten könnten es als Nächste zu spüren bekommen.
3 Tage lang diskutieren zurzeit IT-Sicherheitsexperten über das Thema digitale Gesellschaft zwischen Risikobereitschaft und Sicherheitsbedürfnis. Dass die Veranstaltung nur wenige Tage nach dem weltweiten Angriff mit der Schadsoftware WannaCry stattfindet, ist bloßer Zufall. Doch nach der Cyberattacke vom vergangenen Wochenende hat die Veranstaltung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik massiv an Bedeutung gewonnen. Aus Bonn, Sebastian Titelbach.
Der Zeitpunkt könnte kaum günstiger sein. Kurz nach der sogenannten WannaCry-Attacke lädt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zum Sicherheitskongress nach Bonn. Hacker haben weltweit hunderttausende Rechner lahmgelegt, um Lösegeld zu erpressen. Das sei für viele ein Weckruf gewesen, ist sich BSI-Präsident Arne Schönbohm sicher.
Es wird durch diese Attacke natürlich wird sehr deutlich, man sollte nicht darüber reden, sondern es einfach mal machen. Bestimmte Themen einfach umsetzen und Updates einspielen, bestimmte Sicherheitsmaßnahmen durchführen. Und es wird sehr deutlich, Informationssicherheit ist die Voraussetzung einer erfolgreichen Digitalisierung.
Rund 600 Teilnehmer aus Wirtschaft, Forschung und Politik beraten in Bonn. Es gibt zum einen abstrakte Themen, etwa die sogenannten Quantencomputer. Diese Rechner sind so stark, dass sie möglicherweise schon bald heutige Verschlüsselungssysteme knacken könnten. Oder es geht auch um sehr Konkretes. Peter Rost von Rode und Schwarz Cyber Security führt ein Analysegerät vor, das auf einer Landkarte anzeigt, wohin ein Tablet, ein Smartphone oder auch ein Babyphone unbemerkt Daten in die Welt schickt.
Das muss nicht schlimm sein, ne? Aber Sie kriegen es ja sonst gar nicht mit. Sie bekommen es nicht mit. Und mit solchen grafischen Aufbereitungen von Analysen können Sie ganz schnell sehen, ob das Babyphone zu irgendeinem Server eine Verbindung aufmacht, die möglicherweise weder vom Hersteller noch vom Anwender beabsichtigt ist.
BSI-Präsident Schönbohm nimmt die Industrie in die Pflicht. Hard- und Softwarehersteller müssten Sicherheitslücken schneller schließen als bisher, sonst könnte die Digitalisierung zum Stillstand kommen.
Keiner von uns wird ein automatisiertes Fahrzeug nehmen, wenn er nicht weiß, ob er sicher auch dann damit ans Ziel kommt. Von daher, die Informationssicherheit ist eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Digitalisierung.
Mobiltelefone, deren Sicherheitslücken nicht geschlossen werden können, will Schönbohm mithilfe der Verbraucherzentralen vom Markt verschwinden lassen. Außerdem soll es in Deutschland ein Gütesiegel geben, das bescheinigt, wie gut ein Gerät vor Angriffen geschützt ist.
Bei der Waschmaschine ist es so, Sie finden sehr stark, wie hoch ist der Energieverbrauch, der Stromverbrauch. Bei Handys sehen Sie die Abstrahlleistung, aber nirgendwo kann man lesen, wie sicher ist mein Produkt. Und das soll das Gütesiegel mit bewerkstelligen.
Ramon Mörl vom Sicherheitsmittelständler IT Watch geht sogar noch weiter. Er fordert Gesetze, die zu mehr IT-Sicherheit verpflichten. Zu gerne werde in Unternehmen und bei Herstellern gerade an der Sicherheit gespart.
Viele der Schutztechniken gibt es seit 10, 20 Jahren. Sie werden aber nicht eingesetzt. Sie sind manchmal ein bisschen sperrig und sie blinken nicht hübsch grün und bunt, ja, sondern sie sind halt einfach da und essen zusätzliches Geld.
Auch die Anwender sollen ihren Beitrag zur Sicherheit leisten. Die große Aufgabe der Sicherheitsindustrie sieht Peter Rost von Rode und Schwarz Cyber Security deshalb darin, die Benutzerfreundlichkeit dringend zu verbessern.
Kryptolösungen wie E-Mail-Verschlüsselungsprogramme etc., die überfordern heutzutage den Kunden, den Anwender oft noch mit irgendwelchen buchstäblich kryptischen Meldungen, dass er irgendwas konfigurieren muss und seine Zertifikate sind abgelaufen und all solche Dinge, mit denen können normale Menschen nichts anfangen. Das ist die größte Sorge ist, wie mache ich das menschenkompatibel?
Während die Experten tagen, macht die Meldung die Runde, Hacker hätten bei Disney einen bislang unveröffentlichten Film gestohlen. BSI-Präsident Schönbohm ist sich sicher, dass solche Meldungen nicht abreißen werden. So bereitet sich seine Behörde intensiv darauf vor, die Bundestagswahl vor Cyberangriffen zu schützen.
Ein Bericht von Sebastian Tittelbach aus Bonn. Am Ende ist aus Sicht der Börsianer noch einmal alles gut gegangen. Mit Emmanuel Macron ist ein Euro- und EU-Fan zum Präsidenten Frankreichs gewählt worden. Die Europafrage stellt sich nun in Frankreich nicht mehr, jedenfalls nicht in den nächsten 5 Jahren. Doch an den Finanzmärkten rückt damit wieder die Sorge um den Wackelkandidaten Italien ins Bewusstsein, denn die nächste Wahl bei unserem krisengeplagten Nachbarn im Süden ist nur noch eine Frage der Zeit. Bastian Timm mit den Einzelheiten.
La Dolce Vita, das süße Leben, schnelle Autos, gutes Essen, schicke Mode. Das hätten wir gern, wenn wir uns das leisten könnten, denn nicht selten sind es teure Luxusprodukte, die für Italien stehen. Ganz anders ist es aber um das Land selbst bestellt. Kommentatoren schreiben zunehmend vom kranken Mann Europas und auch an der Frankfurter Börse hört man besorgte Stimmen. Carsten Junius, Chefökonom der Safra Sarasin Bank.
Wir haben über 130% Staatsverschuldung in Italien und das ist tatsächlich extrem brisant, weil das Land letztendlich damit nicht mit höheren Zinsniveaus leben kann. Der Staat kann sich jetzt gut finanzieren, wo die Zinsen niedriger sind. Sollte sich das ändern, dann haben wir ein Problem.
Deshalb werde die Europäische Zentralbank noch lange die Zinsen in der Eurozone niedrig halten, um zu verhindern, dass mit Italien die drittgrößte Volkswirtschaft in der Eurozone pleite gehe, sagt Carsten Junius. Dass Italien derzeit wirtschaftlich dem Aufschwung in Europa hinterherhinkt, belegen auch die jüngsten Wachstumszahlen. Das Bruttoinlandsprodukt stieg in den ersten Monaten dieses Jahres um 0,2%. Bereits im vergangenen Jahr war Italien nur halb so stark wie die Eurozone insgesamt gewachsen. Carsten Junius von der Safra Sarasin Bank.
Was ich besorgniserregender finde, ist, dass trotz aller Reformen die Arbeitslosigkeit in Italien sehr hoch bleibt, rund 2 Punkte überhalb des schon sehr hohen europäischen Durchschnitts.
Hinzu kommt, dass in Italien in regelmäßigen Abständen gewählt wird und europakritische Parteien wie die Fünf-Sterne-Bewegung des ehemaligen Kabarettisten Beppe Grillo in den Startlöchern stehen. Für Thorsten Windels, Chefvolkswirt der NordLB, droht deshalb Ungemach.
Wenn Beppe Grillo von der Fünf-Sterne-Bewegung wahrhaftig Aussichten hat, Regierungschef zu werden, hat er ja angekündigt, er wollte auch Italien aus Europa herausführen.
Und dennoch, aller Rhetorik und politischem Populismus zum Trotz, stellt sich für den Chefvolkswirt der NordLB die Frage, ob die Italiener wirklich bereit wären, wieder die Lira einzuführen. Schließlich garantiere der Euro ihnen Stabilität. Unterm Strich glaubt er deshalb, dass die Skepsis in der italienischen Bevölkerung vor solch einer Entscheidung, den Euro abzuschaffen, sehr groß wäre.
Denn letztlich hat auch Italien Riesenvorteile, in der EU zu sein. Es ist eine sehr potente Exportnation. Und ob die das einfach wegwerfen werden, da gibt es sicherlich sehr, sehr kontroverse Diskussionen noch.
Dass ein Wahlsieg Beppe Grillos in Italien keine guten Nachrichten für Europa wären, glaubt auch der Chefvolkswirt der HSH Nordbank, Cyrus Della Rubia. Dennoch hat er nicht den Eindruck, dass sich Grillo ausschließlich über eine Gegnerschaft zur EU definiert. Hauptsächlich ging es ihm darum,
gegen die Korruption im Land zu kämpfen und in der Parteienlandschaft zu kämpfen. Und dann hat man noch draufgesetzt, ja, und wir sind auch gegen die EU. Das ist eher so mein Eindruck. Und insofern glaube ich nicht, dass das Risiko eines EU-Austritts Italiens tatsächlich so virulent ist, wie es manchmal dargestellt wird.
Noch gibt es keinen genauen Termin, wann nächstes Jahr in Italien gewählt wird. Aber nicht nur am Finanzplatz Frankfurt wird man genau beobachten, wo Italiens Weg hinführt.
Aus Frankfurt Bastian Timm. Die Schifffahrtsbranche steckt in einer tiefen Krise, doch zurzeit sorgt sie ausnahmsweise einmal nicht für Negativschlagzeilen. Seit nämlich im Hamburger Hafen eines der größten Containerschiffe der Welt angelegt hat und Schiffsbegeisterte von nah und fern in die Hansestadt pilgern. Die schiere Größe der neuen Containerriesen stellt allerdings viele Hafenbehörden vor ungeahnte Schwierigkeiten und rückt in Hamburg das Thema der Elbvertiefung wieder ganz nach oben auf die Tagesordnung. Axel Schröder.
Beim Einlauf und dem Wendemanöver der 400 Meter langen Mol Triumph auf der Elbe war der Blick flussabwärts komplett versperrt. So hoch gestapelt waren die Container des Frachters. Dutzende Schiffsbegeisterte schauten vom Nordufer der Elbe zu, bis das Anlegemanöver erfolgreich beendet war.
Also es war ein gigantischer Anblick. Die Mol Triumph ist das erste Mal hier in Hamburg. Und so wie es aussieht, ist alles super gelaufen.
Über 20.000 Container passen auf das Schiff der japanischen Mol-Reederei. Für die Hamburger Hafenwirtschaft ist der Besuch des Riesenfrachters, vor allem vor dem Hintergrund der immer noch ausstehenden Elbvertiefung, ein wichtiges Signal an die großen Reedereien. Seht her, wir können auch die weltgrößten Containerschiffe abfertigen. Trotz des Besuchs von Schiffen wie der Mol Triumph sei die Angst der Hamburger Hafenwirtschaft aber berechtigt. Wegen der ausstehenden Fahrrinnenanpassung, also der Vertiefung und Verbreiterung der Elbe, Ladung an die Tiefwasserhäfen Rotterdam und Antwerpen zu verlieren, so Jan Ninnemann von der Hamburger Consulting-Firma HTC.
Dementsprechend ist der Hafen Rotterdam gerade sehr aggressiv und versucht, zusätzliche Ladung nach Rotterdam zu ziehen und versucht natürlich auch hier die Hinterlandmärkte der anderen Häfen in der Nordrange anzugreifen. Das heißt, man schaut gezielt nach Bayern, nach Österreich, was eigentlich ja die klassischen Hinterlandmärkte Hamburgs sind, und versucht dort über entsprechende Angebote, gerade auch im Bahnbereich, zusätzliche Ladung nach Rotterdam zu ziehen.
Besonders große Containerschiffe können den Hamburger Hafen oft nur dann anlaufen, wenn sie vorher Ladung in Rotterdam oder Antwerpen gelöscht haben und dadurch einen niedrigeren Tiefgang haben. Zusätzlich nutzen sie die Flutwelle der Nordsee, die den Wasserstand der Elbe erhöht. Die daraus entstehenden zeitlichen Restriktionen führen nach Angaben der Hafenwirtschaft zu Mehrkosten von mehreren Millionen Euro. Umweltschützer bestreiten, dass diese Einschränkungen wirklich so groß sind und halten die Elbvertiefung für überflüssig. Eine nachhaltige Lösung für den Standort würde allerdings fehlen, erklärt Burkhard Lemper vom Bremer Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik.
Wenn es um langfristige strategische Entwicklungen geht, wird es ein Punkt sein, der Hamburg zum Nachteil gereicht und dazu führen wird, dass man den einen oder anderen Dienst zumindest überdenkt und vielleicht nicht mehr bis Hamburg fahren lässt.
Erst im Februar hatte das Leipziger Bundesverwaltungsgericht unter der Auflage von Nachbesserungen grünes Licht für das Projekt gegeben. Vermutlich, so die Einschätzung von Burkhard Lemper, wird es aber aus umweltrechtlichen Gründen die letzte Elbvertiefung werden.
Es ist insgesamt fraglich, ob die Schiffsgrößenentwicklung tatsächlich auch so weitergeht.
Vieles spreche dafür, so Burkhard Lemper, dass der Bau viel größerer Schiffe als die Mole Triumph zwar technisch möglich sei, aber logistisch und wirtschaftlich gesehen keinen Sinn mehr mache.
Und mit dem Bericht von Axel Schröder aus Hamburg geht diese aktuelle Wirtschaftssendung zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Thomas Kohmann am Mikrofon und Jan Eisenberg in der Technik.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/wirtschaft.